Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen auf Schlagzeilen schreiben über Frauen und Schlagzeilen machen. Guten Morgen, Annik.
Hallo Kerstin und nein, es ist eigentlich die falsche Annik im Studio.
Nein. Es gibt nicht so etwas wie die falsche Annik. Nein. Das Konzept für eine falsche Annik, da wehre ich mich dagegen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich nochmal mit dir aufnehmen darf. Ich hätte ja sehr gerne mit der Annik aufgenommen. Sie ist leider wirklich krank.
Gute Besserung an dieser Stelle.
Ja, get well soon. Und an dieser Stelle auch danke vielmals für die vielen Nachrichten, die uns erreicht haben, wo Zuhörerinnen und Zuhörer gesagt haben, wie schade sie es finden, dass du, Annik und ich nicht mehr zusammen im Studio stehen, so schnell wieder. Und jetzt schauen wir mal an. So schnell kann es gehen.
Genau, eine kleine Extra-Runde. Ja, wir gehen heute nochmal in die Verlängerung sozusagen und wir reden heute über Reality-TV, beziehungsweise über Frauen in Reality-TV-Sendungen.
Genau, ich freue mich auf die Folge, ich freue mich darauf, mit dir darüber zu reden. Wir haben schon ein paar Mal über sogenannte Trash-TV, wie es auch heisst, diskutiert. Und ja, ich freue mich darauf.
Bevor wir aber starten über das Thema, haben wir nochmal eine kleine Ankündigung in eigener Sache, beziehungsweise News in eigener Sache. Es ist so, dass ab Anfang nächstes Jahr unser Podcast «Tagesanzeigerin» pausieren wird. An dieser Stelle möchten wir wirklich nochmal sagen, danke viel, viel mal für die vielen Rückmeldungen, fürs Zuhören. Es ist ein Format, das uns, ich glaube, da kann ich für uns alle reden, für Kerstin, Annik und mich, extrem wichtig war als Journalistinnen und als Frauen, die uns extrem viel gegeben haben und wir extrem viel gelernt haben, auch immer wieder dank euch. Von dem her danke vielmals. Und auch darum ist der Live-Event am 16. Dezember, wo wir nochmal alle zu dritt auf der Bühne werden stehen und einen festlichen Jahresrückblick werden machen. Ganz besonders. Wir werden zu dritt dort sein, wir werden auf das Jahr 2024 zuschauen und es wird ein bisschen Christmas sein. Und ein kleines Pre-Christmas-Gift haben wir jetzt auch schon für euch.
Genau, und zwar verlosen wir Tickets für euch. 5x2 Tickets. Ihr könnt mitmachen bis am Donnerstag, am 12. Dezember. Ihr schickt eine Mail mit dem Betreff «Tagesanzeigerin» an podcast@tamedia.ch und dann mit ein bisschen Glück sind wir dabei. Ihr könnt natürlich auch nach wie vor regulär Tickets kaufen auf der Kaufleute-Webseite, die wir wieder verlinken. Und wir können es echt kaum erwarten. Jetzt noch viel mehr mit der Pauseankündigung, dass ihr dorthin kommen und wir können zusammen anstoßen, diskutieren und auf das Jahr zurückschauen. Aber jetzt gehen wir in die Folge rein und ich möchte von dir wissen, Annik, was hat dich diese Woche so bewegt?
Unter anderem Schlagzeilen aus Belgien. Belgien hat nämlich als erstes Land weltweit einen rechtlichen Arbeitsstatus für Sexarbeiterinnen in einem Gesetz festgeschrieben. Das bedeutet, dass Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter natürlich arbeitsrechtlich allen Arbeitnehmenden gleichgestellt ist. Das heisst, sie haben Rechtsschutz, Sozialleistungen und für Frauen zum Beispiel auch einen Mutterschaftsschutz. Stichwort Mutterschaft ist im Moment ja auch das Parlament in Bern am Debattieren, unter anderem über externe Betreuung von Kindern. Das ist schon länger ein Hin und Her, weil ja externe Betreuung sehr teuer ist für viele Familien und der Bund sich auch zur Aufgabe gemacht hat, Familien zu unterstützen dort dabei. Im Moment ist es so, dass es eine sogenannte Anschubfinanzierung immer noch gibt. Die läuft Ende 2026 aus und es soll eine fixe Lösung geben. Der Vorschlag, den jetzt der Ständerat darüber debattiert hat und noch nicht ganz fertig ist worden, eher spannende Details an dieser Stelle. Wir verlinken aber einen Artikel, den der Tagi bzw. unsere Bundeshausredaktion dazu geschrieben hat. Eine Idee, die es gibt, ist, dass es so ist, dass pro Wochentag, wo ein Kleinkind in der Kita verdient, eine Familie 100 Franken pro Monat bekommen soll. Und das wären maximal 500 Franken pro Monat, die die Familie bekommen soll. Und so entlastet werden bei der Kinderbetreuung. Und etwas, was in diesen Tagen wieder extrem dreht auf Social Media, ich weiss nicht, Kerstin, vielleicht ist es bei dir auch schon reingekommen, Spotify Unwrapped. Das sagt nicht nur viel aus über einen persönlichen Musikgeschmack, sondern auch, wer eigentlich dort am erfolgreichsten ist. Es ist so, auf Platz 1 von den meistgehörten Künstlerinnen und Künstlern, guess?
Ja, Taylor oder Beyoncé?
Ja, es ist tatsächlich Taylor Swift. Und nicht nur Taylor Swift ist als Musikerin in den obersten Rängen, sondern die ersten 8 Plätze der internationalen Alben gehören Frauen. Unter anderem zum Beispiel ist dort auch Sabrina Carpenter drunter. Espresso dürfte die ein oder die andere auch kennen. Und trotzdem, obwohl...
Dürfte die ein oder andere kennen, Annick? It's the hit of the summer! Sarah, let it play.
Und obwohl Frauen zwar sehr hoch rangiert sind, aber Männer bei den meisten gehörten Artists immer noch in der Überzahl.
Taylor Swift und Beyoncé sind auch bei meinen Top Artists of the Year, by the way.
Ich habe es noch nicht gemacht. I will report.
Okay. Apropos, ich habe schon von 2 Zuhörerinnen gestern Screenshots zugeschickt gekriegt, dass die Tagesanzeigerinnen unter ihren Top-Podcasts ist. Super cute.
Danke vielmals.
Ja, danke an der Stelle. Aber jetzt wollen wir reden über Reality-TV. Und zwar ist das ein Thema, über das wir schon ab und zu diskutiert haben. Und ich glaube, wir müssen zuerst mal anfangen bei uns selber, weil ich glaube, wir haben einen unterschiedlichen Zugang zu dem Thema. Annick, schaust du überhaupt je Reality-TV? Du bist ja sowieso schon nicht so super Streaming-affin. Du liest lieber, als dass du Sachen schaust, was ja auch sehr schön ist. Und aus...
Versuchst du es zu retten? Ja!
Nein, überhaupt nicht, aber es klingt jetzt einfach so super seltsam, wie ich das beschreibe. Aber ich meine, ja, ich lasse dich einfach antworten.
Es ist so, ich schaue tatsächlich nicht so viele Serien und so, wer das länger floss, das Format, wird es auch wissen. Es gibt so einzelne Formate, wo ich geschaut habe, ich meine, der Klassiker, wo ich mit aufgewachsen bin, was auch ein Reality-TV-Format ist, ist Germany's Next Topmodel. Irgendwann, mhm. Ich weiß nicht, in welcher Staffel bin ich dann mal ausgestiegen. Und dann, glaube ich, so das Letzte, was ich geschaut habe, ist die erste Staffel Love is Blind. Das war, glaube ich, während dem Lockdown irgendwie gsi, habe ich auch gelesen, dass Zahlen sehr hoch sind, was Reality-TV-Streams betrifft während der Corona-Pandemie. Ich glaube, das war tatsächlich so das Letzte, was ich geschaut habe. Ist es doch schon ein Moment her.
Und ich habe noch eine Nachfrage gestellt, bevor ich sage, was mein Bezug ist. Schaust du es nicht so gern, weil du allgemein nicht so viele Sachen schaust? Oder löst etwas bei dir aus, dass du es irgendwie anstrengend findest oder seicht oder dumm oder whatever?
Beides, glaube ich. Also es ist die Hürde, dass ich etwas schaue. Und es ist, glaube ich, wie auch so, ich sehe mega die Faszination und ich finde es als popkulturelles Phänomen wirklich faszinierend. Ich bin, glaube ich, eher so auf der Meta, mich interessiert es wirklich einfach nicht so zum Schauen. Ich bin aber auch nicht jemand, der so findet, über das reden wir gerade, das ist mega Trash, was du schaust. Ich finde das ein recht problematischer Begriff. Aber Kerstin, also ich weiss ja immer dank dir eigentlich, was jetzt so das neueste Format ist und welche Real Housewives von irgendwo wieder sind vorgekommen.
Das stimmt aber gar nicht, weil Real Housewives habe ich noch nie geschaut.
Nicht?
Nein.
Oder so die Selling Sunset, wo Häuser verkauft werden oder wer datet?
Ja, also ich würde sagen, ich schaue gerne Reality-TV oder ich habe kein Problem, zum Reality-TV zu schauen. Es ist sehr ausgewählt. Also ich schaue zum Beispiel kein Format, wo ich das Gefühl habe, wird sich so ganz klar über Menschen lustig gemacht oder so. Mit dem habe ich extrem Mühe, das kann ich gar nicht handeln.
Also so deutsches Privatfernsehen, das so geht auch,
das schaffe ich alles nicht. Ich schaue auch nicht so Sachen wie Bachelor oder so, irgendwie...
Ah, stimmt, dort habe ich auch mal noch ein paar Folgen irgendwann geschaut.
Aber ich glaube, bei mir sind es so eben Love is Blind, Selling Sunset, aber da arbeite ich auch nur in Portionen, dann wird es mir wie zu viel, dann muss ich wieder aufhören. Und so funny Sachen, es hat zum Beispiel mal eine Reality-Show gegeben auf Netflix, wo Marriage or Mortgage geheissen hat. Die habe ich fantastisch gefunden, wo es eigentlich darum gegangen ist, dass immer ein Paar einerseits mit einer Brokerin kann Häuser anschauen und für das gleiche Budget kann Traumhochzeit planen. Und dann am Schluss müssen sie sich entscheiden, wenn sie die Hochzeit oder das Haus.
In that house, I just saw us having all of our kids running around just like me and my brother did.
I'm like giving up one dream to have another dream.
You are playing so dirty.
How do we pick between the day that we deserve and we want and the future?
Do we have a decision?
I don't know.
We'll find out.
Was ich einfach so eine gute Übungsanlage finde, weil ich mich einfach in, glaub, 99% für das Haus entscheiden und sich doch erstaunlich viele Leute dann für die Hochzeit mit dem Ranch-Dressing-Brunnen entschieden haben. Was halt einfach auch so American ist. Und ich glaube, da kommen wir auch gerade zu dem, wenn Reality-TV dir so die Möglichkeit gibt, in eine andere Lebenswelt hineinzuschauen, die dir komplett fremd ist, dann fasziniert mich das. Mhm. Und dann finde ich es auch beste Unterhaltung. Mhm. Und ich meine, Selling Sunset ist eigentlich im Prinzip schon fast einfach wie eine Serie, oder? Es ist so krass gescriptet.
Ja. What does it take for you to ring the bell? Okay, if I sell something over 40, I'll ring the bell.
How about if you date someone over 40?
I have a huge listing. One of the most expensive houses in the world.
Relationships, friendships. Everything's gonna change.
I need you back.
Time to shake up this office.
Bring it on, bitches.
Get that camera out of my face, I swear to God.
Also hat mit Reality nicht so viel zu tun. Irgendwie.
Genau. Ich habe wirklich jetzt in der Recherche mir überlegt, dass ich eigentlich jetzt dringend mal mit Real Housewives anfangen
muss. Cassie was nominated for a Tony. It was very hard walking down the red carpet, knowing that my marriage was almost over. I was absolutely devastated.
I want to give my son this chance, but I'm scared.
You're such a f***ing liar, Camille.
Ich habe ein bisschen Respekt davon gehabt, weil es gibt so viele von diesen Ablegern mittlerweile und ich glaube, es zieht einem, wenn es einem dort mal den Arm reinzieht, dann den Ärmel reinzieht, Entschuldigung, nicht den ganzen Arm, der vielleicht dann auch, dann hast du nachher, glaube ich, keine Freizeit mehr. Und darum habe ich von dem ein bisschen Respekt, aber ja.
In der Recherche gelernt, es gibt jetzt so Real Housewives of Munich. Mal schauen, wenn es Real Housewives of Zurich gibt. Aber was ich in dieser Diskussion, und du hast es jetzt auch so ein bisschen angetönt, was Format betrifft, wirklich schwierig finden oder einfach schwierig oder schade, ist so das, was ich immer wieder höre aus meinem Umfeld, ist das, zum, und halt vor allem Frauen, wie sagen, weil ich viel mehr Frauen als Männer kennen, die Reality-TV schauen, die so sagen, ja, das ist so meine Guilty Pleasure, zum Selling Sunset zu schauen. Und es hat ja schon so eine Wertung, oder? Es hat genau, ja, es ist, wenn ich eine Stunde Selling Sunset schaue und mich das mega entspannt, hat es einen weniger grossen Wert, als wenn ich eine Stunde ein Buch lese.
Eine Stunde 16 in mir reinziehen.
Und dass man das so gegeneinander ausspielt, finde ich tatsächlich einfach, ich finde das mega doof, weil Leute sind mega unterschiedlich. Und um nachher wie so sagen, ja, also das ist jetzt guilty, also man sollte sich sozusagen schämen für das und das ist jetzt irgendwie eine schlechte Angewohnheit und man das ja auch nur so ein bisschen hinter vorhaltener Hand sagt, finde ich irgendwie problematisch. Ja. Und was ich interessant finde, ich habe ein Interview gelesen mit einer Psychologin, im Spiegel können wir verlinken, die sagt, dass eben Reality-TV auch so als banal und ein bisschen peinlich gilt und so das Guilty Pleasure sind so Format oder Sachen, die traditionell als weiblich gelten. Weil es würde niemand sagen, dass Fußball schauen ein Guilty Pleasure ist. Genau. Und wie lange geht da die Bundesliga-Sendung am Sonntagnachmittag? Aber 5 Stunden.
Wenn das kein Guilty Pleasure ist. Aber das Interessante, das ist jetzt so ein kleiner Bogen, aber an sich das Konzept von Guilty Pleasure hat ja ganz viel damit zu tun, mit so vermeintlich weiblichen Sachen. Und ich glaube, das sind wie, man wächst ja ein bisschen damit auf und lernt alles, was so vielleicht ein bisschen zu girly ist oder so, dass das irgendwie, also ich als Teenagerin habe das fest so gespürt, dass das so ein bisschen weniger cool ist oder du dich vielleicht auch ein bisschen musst dafür schämen oder irgendwie so. Und ich glaube, das ist ja etwas Grossartiges vom Erwachsenwerden idealerweise, dass du irgendwann halt an den Punkt kommst, wo es, und ich bin an dem Punkt, mir einfach völlig egal ist, was Leute darüber denken, dass ich total gerne Filterkaffee trinke beispielsweise. Und ich rede jetzt nicht vom fancy Drip irgendwas Kaffee. Nein, basic, guter Filterkaffee. Ich habe auch total gerne das ganze fancy Zeug. Don't get me wrong. Aber wenn ich irgendwie in Amerika bin oder in Schweden oder so, und ich gehe in ein Café, wo es einfach den Filterkaffee aus der Maschine gibt, I love it! Und ich mag mich nicht mehr für so Sachen rechtfertigen, weil sie mir Freude im Leben bringen. Und das ist genau das, was du sagst mit auch eben Reality-TV oder es gibt das ganze Genre auch für eine Chick-Lit, also Frauenliteratur, über das haben wir auch schon ein paar Mal geredet, Annik. Und eigentlich nur schon, dass es den Begriff gibt, dass es Chick-Lit ist. Und das ist eigentlich jedes Buch, das vielleicht über vermeintlich softere Themen handelt und noch von einer Frau geschrieben wird. Also es ist wie, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich glaube, mir würde es immer noch rausrutschen, oder immer rausrutschen, ich sage immer noch, dass das meine Guilty Pleasures sind, aber ohne, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt dafür schämen. Aber ich finde es eigentlich auch gut, dass man darüber reflektiert. Aber eben, was wir schon mal festhalten können, ist, viel von diesen Reality-TV-Shows gehen irgendwie um Dating, um Liebe. Und ich würde sagen, dort manifestiert sich auch das, worüber wir heute noch reden wollen, nämlich sehr stereotype Rollen.
Mm. Und ich meine nur noch bei der Begrifflichkeit, das ist ein Begriff, den ich finde, wenn man bei, und dort kommen wir auch bei so Dating-Sachen her, finde ich es noch viel problematischer, aber wenn so ein Reality-TV-Format so als Trash-TV bezeichnet werden, weil also Trash ist einfach Abfall. Also es gibt so eine Abwertung vom Format, von den Leuten, die dort mitmachen, von den Leuten, die schauen. Mhm. Und oft, gerade so bei Dating-Format, sind es ja einfach sehr viele Frauen, die auch im Zentrum sind. Und das habe ich auch noch interessant gefunden, in der Recherche habe ich das nämlich gelesen, ganz lang hat man wie gesagt, also haben auch Studien gezeigt, dass im Bewegtbild, ich will sagen im Fernsehen, aber im Bewegtbild, Frauen sind echt da gewesen und Männer haben gehandelt. Mhm. Und dass das eigentlich so mit dem Aufkommen von Reality-TV wie so gekehrt hat, also dass wie Frauen eine aktivere Rolle hatten, finde ich, ist auch so ein bisschen andiskutiert, gerade bei so Dating-Format.
Genau, also ich glaube, bei Dating-Format sowohl Männer als auch Frauen werden oft sehr in stereotype Rollen gedrängt. Gleichzeitig eben, ich habe das auch gelesen in verschiedenen Argumentationen, wieso es eben nicht so ist, dass gleichzeitig Frauen in ihrer Vielfalt dargestellt werden und so weiter. Aber ich habe auch in meinem Umfeld in den letzten zwei Tagen Freundinnen gefragt, wenn für sie denn Darstellung von Frauen problematisch ist oder was es braucht, dass sie zum Beispiel sagen, sie schauen das Format nicht. Und lustigerweise haben all meine Freundinnen gesagt, in dem Moment, wo sie das Gefühl haben, es wird wie respektlos oder irgendwie Frauen werden zu einer Punchline vom Storytelling, dann halten sie es nicht aus und dann stellen sie ab. Interessanterweise ist ja, was du jetzt gerade gesagt hast wegen der aktiven Rolle, das habe ich eben auch in ein paar Texte gelesen, im Guardian, Refinery und so weiter, wo es wiederum geht, die grosse Grundsatzfrage von, kann man denn als Feministin überhaupt Reality-TV schauen?
Ich will einfach noch in dieser Klammer sagen, als Feministin kann man alles außer rassistisch und misogyn und einfach, was man auch nicht sein sollte, wenn man nicht Feministin ist.
Genau. Ich finde ja immer, ja, wie so auch lustig, genau das Gleiche, weil ich sage, schon mal die Übungsanlage eigentlich, dass man sich das immer muss fragen muss. Weil es damit ja automatisch immer Frauen die Verantwortung gibt, dass sie eigentlich makellose Wesen sein ohne Widersprüche. Und schlussendlich ist das einfach, sind das Formate, die sollen unterhalten. Mhm. Und trotzdem, eben, die Argumentation, ich habe sie gelesen im Text von der Shireen Cale. Sie hat den Unreal-Podcast gemacht mit der Pandora, wo du ja Fangirl Number One ist. Hast du den ganzen Podcast gelost?
Ja, ich habe ihn gelost. Also es ist eine Podcast-Serie, die mehrteilig ist, von der Pandora Sykes. Also ich habe den schon länger gelost, als er rausgekommen ist. Und sie reden in jeder Folge thematisch über, also es fängt an mit den Anfängen von Reality-TV. Es gibt nachher, also ich meine, in England, das ist nochmal ein ganz anderes Level, das wäre nochmal ganz eine andere Folge über so Schönheitsformat, über Datingformat und am Schluss nachher eben auch über Selling Sunset. Also wer sich dort dafür interessiert, das ist mega spannend. Sie reden auch mit viel mit ProtagonistInnen und viel auch so auf der Meta-Ebene. Aber sehr unterhaltsam.
Und sie sagt in dem Text, eigentlich würde sie wetten, dass Reality-TV mehr Raum bietet als die meisten anderen TV-Formate, um Frauen so zu zeigen, wie sie sind. Und zwar in ihrer ganzen Komplexität, in ihrem chaotischen Selbst und halt mit allem von Streitigkeiten über irgendwie, wie deine Outfits die prägen und einfach quasi die Vielfalt der Frau. Und ich habe diesen Text gelesen und ihn mega interessant gefunden, weil wir haben uns eigentlich auch Grundsatzfrage gestellt in dem Podcast, wie geht man damit um, wie Frauen in diesem Format repräsentiert werden. Und wir haben schon festgestellt, gehalten, es ist oft sehr klischiert. Und ich habe gemerkt, in all diesen Texten wird so, man probiert ganz fest jetzt eine Argumentation zu suchen, warum auch als Frau oder als Feministin es total okay ist, das zu schauen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, keine von diesen Argumentationen hat mich so richtig umgehauen. Und zwar genau aus dem Grund, den wir vorher gerade genannt haben, dass ich so gedacht habe, aber, und vielleicht mache ich mich auch total angreifbar durch das, aber muss ich denn das jetzt so fest verargumentieren? Also muss ich jetzt, weißt du, was ich meine? Muss ich jetzt ja.
Ich finde halt einfach, ich finde, das ist genau das, oder ich finde das mega interessant in dieser nicht repräsentativen, aber wahrscheinlich sehr, nein, aber sehr anschaulichen Umfrage, ist es genau das, oder wo fängt es an und wo hört es auf? Also ich meine, wirklich in dieser Podcast-Serie, ich meine, die reden über Format, wo es darum ist gegangen, zum Beispiel bei einem Dating-Format, es ist so das Prinzip Bachelor gsi und es heisst «Something's wrong about» jetzt den Vornamen vergessen von dieser Frau und am Schluss ist rausgekommen, dass es eine Transfrau ist. Und die ist mega vorgeführt worden, weil alle die Männer jetzt gehört haben, sie ist eine Frau sie ist ja auch eine Frau und am Schluss, und es war wirklich so gelabelt gsi und bei so Sachen, das ist das, was ich hochproblematisch finde und dort muss man darüber reden und ja, ich gebe dir recht, muss man darüber reden, dass man sagt, hey, ich schaue «Selling Sunset», aber man kann ja genau gleich nachher Simone de Beauvoir nebendran hören und ich habe diesen Text auch gelesen und mich überzeugt irgendwie auch nicht. Sie krebs ja zum Teil auch wieder zurück. Eben, es gibt ja wie so die Knower-Reality-Formate. Ich meine, Paris Hilton, Britney Spears, you name it, die haben alle eine gehabt. Man hat OGs von den Aufsteiger von den Reality-Formaten, kann man vielleicht auch noch schnell sagen, sind Kardashians.
Ja.
Ja, da kann man mega empowering Dings erzählen, aber hat die, glaube ich, auch recht viel Gegenargumente.
Problematische Sachen. Und genau das Gleiche ist, glaube ich, Selling Sunset. Also es wird ja auch im Storytelling so verkauft als die Entrepreneurial Women und die starken Frauen. Und ich meine, die ganze Serie, natürlich, sie sind Geschäftsfrauen, sie machen ihr Geld und so weiter, aber erstens mal gehört die Firma zwei Männer, die ja auch immer so ein bisschen ihre Boss sind, die sie im Griff haben. Und das andere ist, dass ja die ganze Serie darauf abzielt, um halt so, und das ist ein furchtbares Wort, aber so die ganzen Catfights zwischen den Frauen und wie es eskaliert und wie man irgendwie wie Frauen gegeneinander intrigieren. Und das ist ja irgendwie das Feuer. Und genau das Gleiche ist bei The Real Housewives. Und dort habe ich auch in einem Text, ich glaube vom Guardian, gelesen, dass unter anderem Gloria Steinem am Anfang, wo das gestartet ist, mega darüber herzog ist und gefunden hat, das ist total antifeministisch, das Format. Und sich dann Roxane Gay, die auch so eine bekannte englische Autorin ist, sie hat unter anderem das Buch «Bad Feminist» geschrieben und sie hat unter anderem gesagt, «I think that the Real Housewives franchise allow women to be their true selves». Also ein bisschen das, was wir vorher schon gesagt haben. «We see the mess, we see their amazing friendships and everything in between. When women are allowed to be their fullest selves, it is the most feminist thing we can do.»
Ja, aber the fullest of themselves und nachher einfach abgeschnittene, was, 45 Minuten. Und es braucht ja immer das Drama, ja, dass es dann geschaut wird.
Und das Lustige ist ja, the fullest self, ich bin eben dort hin und her gerissen, weil ich wieso denke, also Real Housewives, ihn so nie gesehen, außer Ausschnitt natürlich und so weiter. Aber es ist ja auch ein komplett, also es ist so fern von einer Realität, ja, also, was es für mich Frau sein bedeutet.
Ja, und man muss einfach noch schnell sagen, also das ist wirklich einfach auch mit Reichtum. Also das hat einfach
eben, genau,
mit, wahrscheinlich mit drei Prozent von der Zuschauerinnen. Also es hat irgendwie nicht zu tun, es ist irgendwie nicht eine Dreizimmerwohnung irgendwo in einer Innenstadt oder von mir aus noch sogar in der Agglomeration. Also.
Ja, ich finde es einfach interessant, das Spannungsfeld zwischen einerseits sagen, hey, die Formate erlauben es Frauen, total sich selber zu sein. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Faszination von diesem Format ist ja auch, dass wir haben alle schon Streit gehabt mit Freundinnen und wir haben uns sicher auch schon wiedererkannt in der einen oder anderen Situation in diesem Format. Und vielleicht macht das auch eine Faszination aus, das glaube ich auch. Und gleichzeitig tue ich mich schwer damit zu sagen, ich schaue Reality-TV, weil ich das Gefühl habe, Frauen könnten their fullest self sein. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, das ist ein bisschen Bullshit-Argumentation.
Ich glaube das auch nicht. Das ist aber etwas, wo...
Also wenn schön, wenn man das so sieht und wenn es so sind. Aber ich habe das Gefühl, ich muss das gar nicht... Also schlussendlich fühle ich mich einfach unterhalten.
Ich glaube, das mit dem Wiedererkennen, also ich habe auch ein paar Sachen dazu gelesen, zu der Frage, warum schauen überhaupt die Leute Reality-TV. Und ein Teil ist, dass man sagt, oder eben, es sind so real people, also Leute wie du und ich, eben bei so Format wie Selling Sunset, Fragezeichen, aber auch zum Beispiel bei so Dating-Format. Man kann sich vielleicht mit einer Person identifizieren und dort hat man das Gefühl, ah, so will ich sein, aber so will ich nicht sein. Und das finde ich irgendwie schon interessant. Das glaube ich schon, dass dort von der Identifikation kommt. Aber ich, also das glaube ich wirklich auch nicht. Das einzige Argument, das ich noch so halb sehe, ist, was ich in einem Guardian-Text gelesen habe. Und sie sagt, gerade bei diesen Real Housewives-Adaptionen gäbe es einfach die Möglichkeit, dass sogenannte Middle-Aged Women, also sagen wir mal so Frauen ab Mitte 40, Anfang 50, eine grosse Sichtbarkeit bekämen. Und dass die irgendwie so können darüber reden, wie ist es, wenn nachher Kinder erwachsen sind und man ist allein, vielleicht trennt man sich vom Partner, es kommt irgendwie der veränderte Körper oder so dazu. Und dass man sonst in ganz vielen Format und Serien und im Bewegtbild oft die Frauen in dieser Altersklasse nicht sehen. Das sehe ich noch so halb. Aber ich meine, wenn wir bei Dating-Sendungen sind, ja, dort sind irgendwie alle im Schnitt 25 und weiss.
Aber ich glaube, das ist das, was wir am Anfang genannt haben. Ich glaube, der Blick in eine andere Realität, das ist sicher etwas, wo die Stärke für ein Format sein kann. Ich meine, es gibt auch irgendwie Love on the Spectrum, wo, finde ich, ein super Reality-Format ist.
This series follows young adults on the autism spectrum.
Hello there.
For some girls don't feel like dating someone with disabilities.
That was too awkward.
Even though I'm on the spectrum, I'm capable of falling in love.
Ich glaube sogar, dass man in so Format wie Selling Sunset, dass das Stärken kann geben, indem es Repräsentation erzeugt. Also Beispiel Chrishell Stoss, wo eine Figur ist, wo am Anfang in einer heterosexuellen Ehe ist und dann in der Sendung wird ihre Scheidung behandelt und pipapo alles. Drama. Und sie ist jetzt neu bezüglich gegangen mit G-Flip.
Recently have been spending a lot of time with someone that's very important to me. Their name is G-Flip. They're non-binary, so they go by they, them.
Okay. Und ist beispielsweise sehr klar darüber, wie die Pronomen von G-Flip sind und diskutiert das auch mit den anderen in der Crew und wie irgendwie auch die Ehe ist. Sie hätte gerne Kinder, aber Chrishell hat Probleme, schwanger zu werden. Also es ist wie so, es sind so Themen, wo ich glaube, so für viele Frauen und für auch Transpersonen mega wichtig können sein und wo ich glaube, werden auch so zu einem Publikum gebracht, wo sich vielleicht so gar nicht so fest mit diesen Themen kann auseinandersetzen. Und zum Beispiel ist jetzt ein kleines Fenster in einer total stereotypen Sendung, wo es nur um Aussehen und Geld und American Way of Life geht.
Das finde ich noch interessant, dass du das Beispiel gebracht hast. Ich habe einen Text gelesen in der Zeit über die neue Bachelorette-Staffel in Deutschland. Und dort war es so, dass die Bachelorette halt Partner in, muss man sagen, gesucht hat. Und zwar ist es so, dass in den ersten zwei Folgen sie nur Männer waren und glaube in der dritten Folge sind auch noch fünf Frauen dazugekommen.
Willkommen! Willkommen!
Was geht, was geht?
Puh, ich war ziemlich baff.
So, guckt ihr denn so? Hallo! Was geht? Ich bin Emma, hallo!
Und ich finde den Text recht gut, weil sie dekonstruiert das mega klar, weil der Punkt ist so ein bisschen die Reaktionen von diesen Männern auf die Frauen und das Thema Bisexualität und so RTL, wo halt die Sendung läuft, hat das wie so versucht zum aufnehmen, aber die Reaktionen von diesen Männern waren so misogyn und so entlarvend gleichzeitig und was dann dort in dieser Dynamik ist passiert. Und vielleicht braucht es das auch, dass man das nachher zeigt im Fernsehen. Ja. Aber ich habe das irgendwie auch, wie so gefunden, kann, ich war so double gsi auch dort, wo ich so
aber
gelesen
habe. Ich finde, es kann Debatten lostreten. In Love is Blind UK ist vor ein paar Monaten ausgestrahlt worden. Und dort hat es zum Beispiel Diskussionen gegeben zwischen einem Paar, dass sie sich darüber genervt hat, dass er sich einladen lassen hat auf ein Glas von ihr bei einem ersten Date. Und nachher ist das ganze Thema Finanzen aufgekommen. Und er hat relativ schnell klar gemacht, dass er erwartet, dass sie irgendwie gleichgestellt sind, im Sinne von, sie bringen beide das Geld in Beziehung und sie teilen sich die Kosten auf. Und für sie ist ganz klar, sie möchte mehr die Rolle haben von daheim sein und für ihn sorgen und er soll den finanziellen Part übernehmen. Und interessanterweise hat das nachher in vielen britischen Zeitungen und in den Medien wie so eine Diskussion darüber losgetreten, wie genau über das, was wir auch in unserem Live-Podcast über Beziehungen geredet haben. So, wo steht man in der Gleichstellung, wenn es darum geht, wer zahlt an einem Date? Und ich glaube, die Grundsatzfrage, auch wenn du nachher in die Posts gegangen bist von diesen Leuten, von diesen Content-Creators und darüber gelesen hast, ich habe es mega interessant gefunden, zu mal sehen, wie unterschiedliche Menschen die Situation ausgeleitet haben und was das für Diskussionen zulassen hat. Und ich glaube, das könnte doch auch bei so Formaten wie Love is Blind, glaube ich, könnte durchaus auch Debatten entstehen über Geschlechterrollen, über Gleichstellung, über Erwartungshaltungen und darüber, wie wir so normative Stereotypen in uns drin haben, die uns eben mega leiten. Und das ist genau das Gleiche, was du sagst, es kann sehr entlarvend sein und das finde ich dann total spannend. Da schaue ich dann super gerne zu.
Du, sollen wir vielleicht die letzte Bachelor-Staffel zusammen schauen? Dann könnt ihr wieder so langsam einsteigen.
Ja,
und
vielleicht.
Du machst eine kleine Feldforschung. Ja. Aber noch schnell nochmal ernst. Das, was du gesagt hast vorher mit dem kleinen Fenster in so einer grossen Welt, finde ich mega interessant. Und das ist ja auch, da passiert etwas, aber es wird eben nicht so auf das Auge drücken. Es ist jetzt nicht so, es ist so der Feminist-Show oder irgendwie so. Und dann erreicht es eben auch nochmal andere Leute. Und was man vielleicht einfach ganz kurz muss sagen, und auch das wäre nochmal eine eigene Folge, du hast es eingangs gesagt, das ist ein Riesenthema, sind die ganzen Produktionen und einfach wie eine krasse Geldmaschinerie, die Formate einfach auch sind. Gerade bei Love Island, wo riesig ist, zum Beispiel in England, habe ich sehr schön einen Ausdruck gefunden, hat Pandora Sykes und Tyrion Cale in diesem Podcast-Format gesagt, dass eigentlich das Love Island eine regelrechte Influencer-Sausage-Factory sind. Und dort sind wir wieder beim Reality, um dort zurückzukommen. Oder was ist die Motivation, um dort mitzumachen? Ja, tatsächlich, und vielleicht ist das auch ein bisschen das Ding, warum dass ich nachher manchmal nicht so Lust habe, zu schauen, weil ich denke, ja, also du willst ja eh nur dort sein, um mehr Follower auf TikTok zu haben oder um irgendwie, weißt du, auch nicht deine T-Shirts.
Ja, aber Kollektion zu lancieren. Das ist ja dann wird es ja gerade interessant. Zum Beispiel, wenn bei Love is Blind
wenn
regelmäßig
ihre Begeisterung wird sehen, inklusive dem wildem Gestikulieren.
Wenn dann bei Love is Blind plötzlich aufkommt, oh nein, wir haben herausgefunden, er hat Leute vor seiner Teilnahme gechattet, dass er möchte berühmt werden über Love is Blind. Ich bin wirklich so, also was haben sie denn erwartet? Das ja, ist ja das Grossartige daran. Aber das sind die kleinen Widersprüchlichkeiten, die Reality TV zu dem zauberhaften Ding machen, wo sie eigentlich sind. Ich glaube, mir ist einfach wirklich mega wichtig, wenn wir unsere Ausgangsfrage auch haben stellen wollen, wie problematisch werden Frauen dargestellt. Ich glaube, das kommt so fest aufs Format drauf an. Und ich glaube schon, man hat Verantwortung, was man schaut und wenn man quasi die Aufmerksamkeit und somit auch Geld schenkt. Und ich glaube, es gibt einige Formate, die ich wirklich sehr problematisch finde. Ja. Also ich auch teilweise mit diesen Bauerledig-Suchtsachen und so mega Probleme, weil ich das Gefühl habe, manchmal werden dort wirklich einfach Leute ein bisschen vorgeführt. Und das kann ich nicht anschauen, das tut mir
ja,
wie ein
Leid. Ganz schlimm.
Weil schlussendlich sind das ja dann gleich Menschen, die vielleicht nicht so medienerprobt sind. Und ja. Und darum glaube ich, man hat Verantwortung, was man schaut. Und gleichzeitig hört die Verantwortung eben auch irgendwo auf, weil es geht um Unterhaltung. Und wir sind alles auch irgendwo durch widersprüchliche Menschen. Und auch wenn man eine super Feministin ist und alles richtig macht, darf man ab und zu Love is Blind schauen und muss sich deswegen nicht schlecht fühlen. Tipps!
Ich habe ein Buch mitgebracht.
Yay!
Begeisterung, wow!
Doch, finde ich schön.
Ja, also ausnahmsweise recht dickes Buch mitgebracht, muss ich wirklich sagen, die meisten sind nicht so dick. Es heisst «Die kranke Frau» oder «Unwell Women». Es ist schon länger rausgekommen von der Eleanor Cleghorn. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und es geht eigentlich um Kulturgeschichte von wie Frauen in der Medizin behandelt sie wurden oder wie man mit Krankheit ist umgegangen. Ich habe mich jetzt beruflich viel mit diesem Thema beschäftigt und bin einfach immer wieder fasziniert bei diesem Buch. Es erklärt mega viel, es ist mega spannend, es lässt sich manchmal auch wie ein Krimi und ich bin wirklich manchmal daheim gesessen und habe laut mit mir selber geredet oder Kraftausdrücke benutzt, weil ich so gefunden habe, also wie genau? Von dem her, wer sich für das Thema interessiert, wie gesagt, es ist dick, aber es lässt sich sehr, sehr einfach. Kerstin, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe auch ein Buch mitgebracht und zwar, Annik, wir haben uns ja sogar getroffen diese Woche im Berner Theater in Zürich, wo die Marianne Leki gelesen hat. Sie ist eine deutsche Autorin und ich bin wirklich vor x Jahren habe ich mich verliebt in ihre Schreibe und ich bin total begeistert, dass sie live genauso gut ist, wie sie schreibt. Genauso witzig, genauso charmant, genauso klug. Und ich glaube, ich habe schon mal ihre Essayband «Kummer aller Art» empfohlen, damit hat sie auch gelesen. Aber die Originalverliebtheit ist eigentlich bei mir passiert, beim zauberhaften Buch, was man von hier aus sehen kann. Und ich glaube, ich habe das wirklich auch schon so oft verschenkt und darum ultimativer Geschenktipp auch für euch, falls ihr noch ein Büchlein suchen, wo ihr möchtet, jemandem auf Weihnachten schenken, das kann ich wirklich euch ans Herz legen. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der nicht begeistert
ja,
war.
Ja, ich habe so sehr viel verschenkt.
In diesem Sinn wünsche ich euch ein schönes Wochenende, lehnt euch zurück, lesen ein gutes Buch.
Oder schaut ein bisschen Reality-TV.
Oder kauft euch ein Ticket für ein Live-Event am 16.
Sarah Spreiter, Marketing on Fleek. Das hat Spass gemacht.
Danke vielmals fürs Zuhören. Danke fürs Gespräch, Kerstin. Das mal for real, das letzte Mal. Mein Name ist Annik Hossmann.
Mein Name ist Kerstin Hasse.
Mein Name ist Sarah Spreiter.
Tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao.